Lass uns fortfahren heute Abend in der Auslegung der Psalmen. Wir sind in Psalm 59 angelangt. Hör gerne Gottes Wort auf. Im Buch der Psalmen, Psalm 59. Und hier lesen wir in Gottes Wort. Dem Vorsänger verdirb nicht, von David ein Miktam, als Saul sandte und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott, setze mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben, befreie mich von denen, die Frevel tun, und rette mich von den Blutmenschen, denn siehe, sie lauern auf meine Seele, starke rotten sich gegen mich zusammen, ohne meine Übertretung und ohne meine Sünde her, ohne meine Schuld laufen und bereiten sie sich Wache auf, mir entgegen und sie. Ja, du Herr, Gott der Herrscher, Gott Israels, erwache, um alle Nationen heimzusuchen, sei keinem der treulosen Frevler gnädig. Am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Siehe, aus ihrem Mund sprudeln sie Böses hervor, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn wer hört? Du aber, Herr, wirst über sie lachen, wirst alle Nationen verspotten. Meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine hohe Festung. Mein Gott wird mir mit seiner Güte zuvorkommen. Gott wird mich mit Genugtuung sehen lassen auf meine Feinde. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Mach ein Ende im Grimm. Mach ein Ende, dass sie nicht mehr sein und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Und am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie schweifen umher nach Nahrung, sie übernachten, wenn sie auch nicht satt sind. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln, preisen deine Güte, denn du bist mir eine hohe Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Dir, meine Stärke, will ich Psalmen singen, denn Gott ist meine hohe Festung, der Gott meiner Güte. Amen. David erlebt, wie Gott ihm eine hohe Festung war, als er von Saul ungerechterweise verfolgt wurde. In Vers 1 werden uns die Umstände beschrieben, in denen David war, als er diesen Psalm geschrieben hat. Dort heißt es, als Saul sandte und sie sein Haus bewachten, um ihn zu töten. Also was David hier erlebte, war zutiefst ungerecht, bösartig und niederschmetternd für ihn. Denn David hat König Saul keinen Grund und keinen Anlass dafür gegeben, dass Saul so böse und ungerecht mit ihm umgeht. Im Gegenteil, David war ein siegreicher Soldat. David war es, der Israel befreite, als er Goliath tötete. David war es, der zu dem Hof des Königs bestellt wurde, um auf seiner Harfe zu spielen, wenn König Saul durchgedreht ist. David war es, der wirklich ein Liebling des ganzen Volkes war. David hat nichts Böses getan. David hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und jetzt ist es auf einmal David, der von Saul verfolgt wird. Kurz gesagt, David war ein treuer Soldat und ein treuer Diener des Königs. Und er wurde von dem ganzen Volk geschätzt. Aber dann kam es, dass genau das dazu führte, dass Saul David hasste und ihn töten wollte. Denn es wurde dieses Lied gesungen. Saul hat seine 1000 besiegt, aber David seine 10.000. Und das stach ins Herz von Saul und er konnte es nicht hören und er fing an, David zu hassen und wollte ihn töten. Und eines Tages spielte David auf seiner Harfe und Saul packte sein Speer und wollte David gegen die Wand spießen. David konnte ausweichen, lief weg vom Königshof, floh nach Hause, in sein Haus zu seiner Frau Michal, die Tochter von Saul, und suchte dort Zuflucht. Aber dann kamen die Soldaten von König Saul zum Haus von David, um ihn zu fangen und ihn zu töten. Daraufhin sagte Michal zu David, dass er fliehen soll, und sie ließ ihn durch das Fenster hinab, und er floh und entkam den Soldaten von Saul. Und daraufhin begann eine Zeit der Flucht, der Angst und der Verfolgung für David. David wurde also nicht verfolgt, weil er in irgendeiner Weise Schuld auf sich geladen hat, weil er in irgendeiner Weise gegen den König gehandelt hat. Nein, David wurde verfolgt, weil er unschuldig war. Diese Tatsache beschreibt er in unserem Psalm in den Versen 4 bis 5. Und gerade weil David unschuldig war, erlebte er die Treue Gottes in dieser Zeit so sehr, dass er insgesamt dreimal in diesem Psalm Gott als seine hohe Festung beschreibt. Gott, meine hohe Festung. David war also von den Menschen verworfen, aber von Gott angenommen. Erlebst du Ungerechtigkeit in deinem Leben von Seiten der Menschen? Erlebst du Ungerechtigkeit von Seiten deiner Familie? Erlebst du Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsplatz von Seiten deiner Kollegen oder deiner Vorgesetzten? Versuchst du in allen Bereichen deines Lebens gerecht und gottesfürchtig und heilig zu leben und dir nichts zu Schulden kommen zu lassen, aber lebst dennoch, trotzdem, dass du unschuldig bist, Anfeindung von den Menschen? Dann ist dieser Psalm für dich geschrieben. Dann ist dieser Psalm heute Abend für dich. Dann will Gott zu dir sprechen und dir durch David, der ein Prophet war, geleitet durch den Heiligen Geist, diesen Psalm niederschrieb, durch David lernen, wie du mit diesen Ungerechtigkeiten in deinem Leben umgehen sollst. Dieser Psalm soll dich ermutigen, wenn auch alle Menschen gegen dich sind. Gott ist eine hohe Festung und er ist für dich. Also lass uns diesen Psalm untersuchen, indem wir auf drei Aspekte eingehen. Erstens die Leiden eines Unschuldigen. Zweitens das Vertrauen eines Unschuldigen. Und drittens das Lob eines Unschuldigen. So kommen wir zum ersten Punkt, die Leiden eines Unschuldigen. In den Versen 2 bis 6 werden uns die Leiden von David, eines Unschuldigen, beschrieben. Hier in den Versen 2 bis 3 bittet David Gott zweimal darum, dass er ihn von seinen Feinden befreien möge. Es heißt in Vers 2, befreie mich von meinen Feinden, mein Gott, setze mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Und in Vers 3 sagt er wieder, befreie mich von denen, die Frevel tun und rette mich von den Blutmenschen. David beschreibt seine Feinde hier mit den folgenden Worten. Diejenigen, die sich gegen mich erheben, diejenigen, die Frevel tun und diejenigen, die Blutmenschen sind. Nun, das Wort Frevel kann auch mit Ungerechtigkeit übersetzt werden. Also dabei bezieht sich David ganz konkret auf Saul und auf die Soldaten, die Saul gesendet hat, um David zu fangen. Saul und seine Soldaten, sie lehnen sich also auf gegen David. Sie begehen frevelhafte Dinge, also das heißt, sie begehen Ungerechtigkeiten gegen David, weil er nichts Schlechtes getan hat. Und weil Saul vorhat, David umzubringen, sind sie auch Blutmenschen, wie David sie hier nennt. Also Menschen, die Blutschuld auf sich laden. Nun, was sagt denn Gottes Gesetz über Menschen, die unschuldiges Blut vergießen? Es heißt in 5. Mose 27, Vers 25, verflucht sei, wer ein Geschenk nimmt, um jemand zu erschlagen, unschuldiges Blut zu vergießen. Das Gesetz spricht ein Fluch aus über denjenigen, der unschuldiges Blut vergießt. Saul und seine Soldaten sind im Begriff, unschuldiges Blut zu vergießen. Das heißt, sie sind im Begriff, diesen Fluch des Gesetzes über sich selbst zu bringen. Und deswegen nennt David sie auch Blutmenschen. Weil sie gerechtes, unschuldiges Blut vergießen wollen. David beschreibt seine Unschuld dann in den Versen 4 und 5, wenn er sagt, denn siehe, sie lauern auf meine Seele, starke rotten sich gegen mich zusammen und jetzt, ohne meine Übertretung und ohne meine Sünde, Herr, ohne meine Schuld, laufen und bereiten sie sich, wache auf, mir entgegen und sieh. Dreimal beteuert David hier seine Unschuld. Etwas befremdlich die Übersetzung, aber er sagt hier, ohne meine Übertretung, ohne meine Sünde, ohne meine Schuld. Mit anderen Worten, obwohl ich unschuldig bin, keine Übertretung, keine Sünde, keine Schuld begangen habe, lauern sie auf mich und rotten sich zusammen gegen mich. Wahrlich, Saul und seine Soldaten haben sich hier den Fluch des Gesetzes aufgebürdet, auf sich gezogen, indem sie dieses unschuldige Blut vergießen wollten. Und dann schreibt David in Vers 5, wache auf mir entgegen und sieh, hier ruft er zu Gott. Und David bittet Gott hier darum, dass er ihm zu Hilfe kommen soll. Und dass Gott darauf achten soll, welche Ungerechtigkeit hier über David kommt. Es ist nicht so, dass diese Ungerechtigkeit vor den Augen Gottes irgendwie verborgen ist, dass er sie nicht sieht, weshalb David ihn auffordert, mach doch deine Augen auf Gott und schau, was hier passiert. Das ist nicht, was David mit diesem Gebet meint. Die Schrift sagt uns, dass Gott alle Dinge weiß und dass Gott alle Dinge sieht. Wenn David Gott hier auffordert zu sehen, ist dies eine Aufforderung, aktiv zu werden. Eine Bitte, dass Gott aktiv wird, dass Gott eingreift, dass Gott handelt. Und zusätzlich zu dieser Bitte, dass Gott aktiv wird und eingreift, folgt in Vers 6 eine weitere Bitte von David. Ja, du Herr, Gott der Herrscher und Gott Israels, erwache, um alle Nationen heimzusuchen, sei keinem der treulosen Frevler gnädig. David nennt Gott hier den Gott der Herrscher. Neben dem Namen Jahwe, also der Bundesgott Israels, nennt er ihn hier auch den Gott der Herrscher. Und dieser Name, dieser Titel, der hier für Gott verwendet wird, ist ein sehr bedeutender und sehr ermutigender Name. Denn der Begriff Herrscharen bezieht sich auf Kriegsheere und nicht selten auf die Engelsheere, auf die Herrscharen von Engeln, die Gott untergeben sind und die für ihn kämpfen. So heißt es zum Beispiel im Psalm 103, in den Versen 20 bis 21, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes, preist den Herrn alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Also hier bezieht es sich definitiv auf Engel, die die Herrscharen Gottes sind. Unzählige Engel, die Gott hat, die er befehligt, seine Diener zu sein und die er aussendet, Krieg zu führen. Er ist der Herr der Herrscher. Er ist der Oberleutnant von all diesen Engeln, die seinen Befehlen gehorchen. Und David ruft sich hier also in Erinnerung, wer Gott ist. Er ist der Gott, der Herr all dieser Herrscher. Und David hat die Macht und die Stärke dieses großen Heerführers bereits in seinem Leben persönlich erlebt. Denn als dieser kleine junge David, dieser rötliche Junge, kam, um gegen diesen großen Riesen Goliath zu kämpfen. Wie kam David zu diesem großen Riesen Goliath? Kam er und sagte, hier stehe ich und ich werde dich töten. Das war nicht die Aussage von David, als er gegen Goliath kam, um ihn zu töten. Es heißt, und David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. 1. Samuel 17, Vers 45. In diesem Namen kam David zu Goliath. Wie kam er? Im Namen des Herrn der Herrscher. Wer hat Goliath getötet? Nicht in erster Linie David, sondern der Herr der Herrscher. Und weil David erlebt hat, dass Gott dieser Herr der Herrscher ist, dieser allmächtige Gott, der unzählige Engel befehligt, vertraut er auch jetzt, währenddem er verfolgt wird von Saul und seinen Soldaten. Saul war auch ein Herrführer. Aber er fürchtete sich nicht vor diesem Herrführer und seinen Soldaten. Wieso? Weil er den Herrn der Herrscharen auf seiner Seite hat. Er ruft sich also in Erinnerung, wer Gott ist und vertraut somit, dass Gott ihm helfen will. Wenn du aktuell von Menschen Ungerechtigkeit erfährst, in irgendeiner Art und Weise, dann lerne hier von David. Ruf dir in Erinnerung, wer Gott ist. Ruf dir in Erinnerung, wer er für dich persönlich ist, dass er der Herr der Herrscher ist, dass er Engel hat und dass er Engel sendet, seine Herrscharen sendet, um dir zu helfen. Heißt es nicht in Hebräer 1, Vers 14 über die Engel, dass sie alle dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Errettung erben sollen? Geschwister, wir sehen die unsichtbare Welt nicht, aber sie ist realer als die reale Welt. Und Gott sendet seine Engel, der Herr der Herrscharen sendet seine Herrscher für dich und für mich, um uns zu schützen, um uns zu bewahren, um für uns zu kämpfen. Und so sandte Gott seine Herrscher auch zu David. und sie umstellten das Haus, dass die Feinde ihn nicht bedrängen konnten, und er erlebte es, er sah es, er fühlte es, er spürte es, wie Gott ihn schützte. So dürfen auch wir getrost sein, solch einen Gott auf unserer Seite zu haben. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, egal, wer uns anfeindet, wir haben den Herrn der Herrscher auf unserer Seite. Uns kann nichts passieren, wenn er auf unserer Seite ist. Und wenn uns etwas passiert, dann nur, weil er es zugelassen hat. Und Davids Bitte geht hier weiter, wir können nicht sehr tief reingehen, aber er sagt dann, dass Gott alle Nationen heimsuchen soll und keinen der treulosen Frevler gnädig sein soll. Und Geschwister, Gott ist jedem bußfertigen Sünder gnädig. Jeder, der bußfertig mit einem zerbrochenen Herzen, mit einem zerschlagenen Geist zu Gott kommt und bei ihm um Gnade fleht, der empfängt Vergebung und der empfängt Gnade. Aber jeder, der treulos bleibt in seiner Sünde, und der unbußfertig bleibt in seiner Sünde, er wird keine Gnade von Gott empfangen. Er wird Gottes Gerechtigkeit empfangen. Und so konnten wir in aller Kürze sehen, wie die Leiden eines Unschuldigen aussehen. Wenn wir wirklich untadelig wandeln in den Wegen des Herrn und Ungerechtigkeit erfahren, dann erleben wir das, was David hier oft erlebte. Aber wir dürfen wissen, wer von unserer Seite ist, der Herr, der Herrscher. Und deswegen schreibt dann David in den folgenden Versen, beschreibt er sein Vertrauen zu diesem Herrn der Herrscher. Das führt uns zum zweiten Punkt, das Vertrauen eines Unschuldigen in den Versen 7 bis 14. David vergleicht in den Versen 7 und 8 seine Feinde zunächst wie heulende und umkreisende Hunde. Das heißt, dort am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Siehe, aus ihrem Mund sprudeln sie Böses hervor, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn wer hört? David erlebte also, wie die Soldaten von Saul, wie heulende und kreisende Hunde in die Stadt kommen, die Stadt umkreisen, vielleicht sogar sein Haus umkreisen. Äußerst beängstigend. Blutrünstige Soldaten um sein Haus ziehen zu sehen. Genauso wie wilde, reißende Hunde ihre Beute umkreisen und irgendwann zuschnappen, so umkreisen die Soldaten das Haus oder die Stadt von David. Und dann sagt er in Vers 8, dass aus ihrem Mund Bosheit hervorsprudelt. Die NGÜ übersetzt diesen Vers bildlicher. Sieh nur, der Geifer läuft ihnen schon aus dem Maul. Jedes Wort, das über ihre Lippen kommt, verwundet wie ein scharfes Schwert. Also so wie die Sabber aus dem Mund des Hundes rausläuft, so sprudelt aus dem Mund seiner Feinde Gift und Böses hervor, wie ein Schwert, das sticht. Also mit anderen Worten, David erlebte, dass seine Feinde so aggressiv und so verletzend waren wie streunende Hunde. Geht es dir auch manchmal so, dass Menschen dich immer und immer wieder anfeinden und dich immer und immer wieder umkreisen und immer wieder dich verletzen wie Schwertstiche? Sie dir keine Ruhe lassen, dass ihre Worte genauso verletzend sind wie Schwertstiche und dass du dich fragst, wann diese Ungerechtigkeit endlich mal ein Ende hat. Wann hauen sie endlich ab? Ja, da gibt es solche Menschen, die Freude daran haben, andere genau so aggressiv und penetrant und verletzend zu umkreisen. Sie haben einfach Freude daran, andere immer wieder zu pieksen, immer wieder anzustechen. Und nicht selten, weil es der Satan so führt, sind die Christen die Opfer von solchen aggressiven und penetranten Leuten angefeindet werden. Das, was David hier erlebte und das, was jeder von uns zum Teil erlebt, liebe Geschwister, erlebte unser Herr Jesus Christus im vollen Ausmaß. Denn auch dieser Psalm ist ein Typus für Christus, denn auch Jesus Christus war unschuldig. Er war der Knecht des lebendigen Gottes. Er kam auf diese Erde und er lebte ein sündloses Leben. Und die Pharisäer, sie waren diese kreisenden Hunde, die ihn immer wieder versucht haben anzustechen, die ihn immer wieder versucht haben zu umkreisen, die ihn immer wieder nachts belauert haben. und eines Tages sogar nachts im Garten Gethsemane gefangen genommen haben und ans Kreuz geschlagen haben. Er war unschuldig. Seine Feinde umkreisten ihn auch. Also was David erlebte, was Jesus erlebte, das erlebt jeder gläubige Christ. Wir wandeln in den Fußstapfen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollten uns nicht darüber wundern. Doch in dieser Not, wo die Feinde wie Hunde David umkreisen, nimmt er Zuflucht bei Gott, wie wir in den Versen 9 bis 11 lesen. Dort heißt es, du aber Herr wirst über sie lachen, wirst alle Nationen verspotten. Stellen wir uns vor, wie der Allwissende, wie der allmächtige Gott, wie der Gott der Herrscher oben im Himmel auf seinem Thron sitzt, die Erde zum Schemel seiner Füße macht und herunterschaut und das Treiben der Menschenkinder beobachtet. Stellen wir uns vor, wie er die ganze Zeit sieht, wie es dort treulose Menschen gibt, die seine geliebten Kinder verfolgen, die seine geliebten Kinder umkreisen wie streunende Hunde, die Ungerechtigkeit praktizieren gegenüber seinem Volk. Geschwister, Gott schaut nicht nur auf diese Menschen herab und empfindet Zorn. Gott schaut auf diese Menschen herab und lacht. Und es ist ein spöttisches und höhnisches Lachen. Ein Lachen eines überlegenen Königs. Es ist das gleiche Lachen, wie wir bereits im Psalm 2 gelesen haben, wo uns beschrieben wird, wie Gott seinen Sohn als König in Zion eingesetzt hat und wie dann die Nationen kommen und gegen diesen König antreten wollen. Und dann heißt es im Psalm 2, Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Es ist ein höhnisches Lachen. Wieso? Weil Gott ist der allmächtige Gott. Wer will gegen ihn, gegen seinen Sohn und gegen seine Auserwählten Anklage erheben? Gott lacht im Himmel über diese Menschen. Eben weil Gott stärker und überlegener ist als die Feinde Davids, macht David Gott hier zu seiner Stärke und zu seiner hohen Festung, wie es heißt in Vers 10. Meine Stärke, auf dich will ich auch achten, denn Gott ist meine hohe Festung. Hier kommt zum ersten Mal dieser Ausdruck, meine hohe Festung vor. Und lass uns ganz kurz Gedanken darüber machen, was das Bild einer hohen Festung verdeutlichen will. Also zum einen vermittelt eine hohe Festung Schutz und Sicherheit. Aufgrund der Höhe ist die Festung kaum einnehmbar, ihre Mauern sind kaum zu überwinden und ihre Tore sind gut bewacht. Diese Tatsache vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Keiner kann diesen Berg hochkommen und dann voller Kraft und Energie die Festung stürmen. Nein, eine hohe und erhabene Festung bietet Sicherheit und Schutz. Zum anderen vermittelt eine hohe Festung auch Stabilität und Beständigkeit. Eine hohe Festung ist auf einem soliden Fundament, auf einem Felsen, auf einem Stein gegründet. Wind, Wetter, Stürme können dieser Festung nichts anhaben. Diese Tatsache vermittelt Ruhe und Zuversicht. Und weiter vermittelt eine hohe Festung Zuflucht in der Not. Eben weil eine hohe Festung kaum eingenommen werden kann, weil sie auf einem sicheren Fundament steht, ist dies ein Ort, wo wir hinlaufen können in unserer Not, wo wir Zuflucht finden können. Und schließlich vermittelt eine hohe Festung auch Überblick und Weitblick, oder? Eine hohe Festung ist auf einem hohen Berg, das heißt, du siehst herunter, du siehst, was für ein Wetter auf dich zukommt, du siehst deine Feinde, du hast einen Weitblick, du hast einen Überblick. All das war Gott in diesem Augenblick für David. Gott bot David Schutz und Sicherheit. Gott bot David Stabilität und Beständigkeit. Gott bot David Zuflucht und Weitblick, während er von Saul und seinen Soldaten verfolgt wurde. Ist Gott auch für dich solch eine hohe Festung? Ist er für mich solch eine hohe Festung? Gott ist so groß und so erhaben wie eine hohe Festung, dass ihn niemand überwinden kann. Niemand kann sich gegen Gott erheben. Gott ist so stabil und so beständig wie eine hohe Festung. Er verändert sich niemals in seinem Wesen. Er verändert sich niemals in seinen Gedanken oder in seinen Worten. In Gott bist du geschützt vor all deinen Feinden. Sie können nichts gegen Gott tun. Wenn du also in Gott bist, bist du am sichersten Ort, den es überhaupt gibt. Und in Gott bist du deinen Feinden überlegen. Du hast einen Weitblick. Du bist ihnen weit überlegen. Weit überlegen. Also wiederum, David erlebt Gott nicht nur als einen Gott der Herrscher, sondern als eine hohe Festung. Wie viel Sicherheit musste David plötzlich empfangen, als er darüber nachdachte, wer und wie Gott ist. Salomo sagt in Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Ein starker Turm. Laufen wir dorthin? Es ist meine Frage an mich und an dich. Wenn Stürme kommen, wenn Ungerechtigkeit passiert, wohin laufen wir? Laufen wir zu diesem Turm, zu dieser hohen Festung, die niemand bezwingen kann, wo wir einen Weitblick haben, wo wir in Sicherheit sind? Laufen wir dorthin? Oder bleiben wir verängstigt an dem Ort, wo wir sind, und dann kommt die Raubkatze und verschlingt uns? Oder laufen wir vielleicht zu anderen Menschen? Wer sind Menschen schon? Schließlich erbittet David dann in den Versen 12 bis 14 nochmals das Gericht über seine Feinde und schaut, wie er in Vers 12 sagt, töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergesse. Lass sie umherirren durch deine Macht und stürze sie nieder, Herr, unser Schild. Also schaut mal, David will nicht den Tod des Gottlosen. Und auch Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehre und lebe. Hesekiel Kapitel 18, Vers 23. David will also nicht, dass Gott seine Feinde tötet, aber er will, dass Gott sie durch seine Macht verwirrt und niederstürzt. Herr, verwirre meine Feinde, dass sie keinen klaren Blick mehr haben. Stürz sie nieder, demütige und zerschlage sie. Wir dürfen durchaus so beten, Geschwister. Wir dürfen freimütig so beten, wenn David so gebetet hat. Er betet, dass diese Hunde nicht mehr in die Stadt finden. Dass sie irgendwo sich verirren. Dass sie nicht mehr um das Haus kreisen, sondern dass sie verwirrt sind, dass sie niedergestürzt sind. Und in Vers 13 bezieht David sich erneut auf die Sünde ihres Mundes. Dort heißt es, Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lass sie gefangen werden in ihrem Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Stürze sie in ihrem Hochmut. Sie denken viel zu hoch über sich. Zeig ihnen, wer du bist. Zeig ihnen, wer sie sind. Zerschmetter sie, Herr. Schaut, weil was das Ziel von Davids Bitte ist, und ich glaube, hier müssen wir gut aufpassen, um von David zu lernen, was soll die Motivation für uns sein, wenn wir für Menschen beten, die uns Unrecht antun. Vers 14 sagt er, mach ein Ende im Grimm, mach ein Ende, dass sie nicht mehr sein und erkennen, dass Gott in Jakob herrscht bis an die Enden der Erde. Er betet nicht, Herr, mach ein Ende, damit ich endlich meine Ruhe habe. Mach ein Ende, damit ich endlich wieder aufatmen kann. Mach ein Ende, mir geht so schlecht. Er sagt, mach ein Ende, damit sie und die ganze Welt sieht, dass in Jakob ein Gott herrscht. Mit anderen Worten, verherrliche dich durch das Gericht meiner Feinde. Straf sie, mach ein Ende, zerschlag sie, aber mach es so, dass die ganze Welt erkennt und sieht, dass in Jakob ein Gott herrscht. Mit anderen Worten, breite dein Reich aus, indem du meine Feinde zerschlägst. Und das sollte das Ziel all unserer Gebete sein. Herr, verherrliche deinen Namen. Und wenn es so sein soll, dass diese Feinde mich weiter plagen und du dadurch verherrlicht wirst, dann soll es so sein. Aber wenn du größere Ehre dadurch bekommst, dass diese Feinde zerschlagen werden, dann zerschlag sie und mach deinen Namen dadurch groß. Es geht nicht um uns, es geht nicht um David, es geht um Gott und seine Ehre und um sein Reich über die ganze Erde. Das sollte in all unseren Gebeten die vorrangige Stellung und Motivation sein. Und so konnten wir sehen, wie die Leiden eines Unschuldigen aussahen, aber auch wie der Zuflucht eines Unschuldigen aussah, bei Gott als eine hohe Festung. Und dann drittens und letztens, das Lob eines Unschuldigen, die Verse 15 bis 18, das Lob eines Unschuldigen. In diesen letzten Versen, in den Versen 15 bis 18, kommen einige Wiederholungen vor, also in den Versen 15 bis 16, dort bezieht sich David nochmals auf die umherschweifenden Hunde, die er bereits in Versen 7 bis 8 erwähnt hat. Dort sagt er nochmal, sie schweifen umher nach Nahrung, sie übernachten, wenn sie auch nicht satt sind. Aber wir singen. Oder Entschuldigung, das ist, ich habe nur Vers 16 gelesen, Vers 15 noch. Und am Abend kehren sie zurück, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Also schaut mal, liebe Geschwister. Offensichtlich hat sich rein gar nichts an der Situation von David geändert. Es ist eine Wiederholung von den Versen 7 und 8. Das heißt, David hat Gott zu seinem Zufluchtsort gemacht. David hat Gott zu seiner hohen Festung gemacht. Er ist in Sicherheit bei Gott. Aber die Situation hat sich nicht geändert. Diese Hunde sind immer noch da draußen und übernachten sogar dort draußen über Nacht, weil sie nicht gesättigt worden sind. Die Situation von David hat sich nicht geändert, Geschwister. In unserem Leben kann es manchmal vorkommen, dass sich die Situation nicht ändert. Dass unsere Feinde nicht vertilgt werden. Dass unsere Krankheit bleibt. Dass die Ungerechtigkeit immer noch da ist. Die Situation generell verändert sich nicht. Aber unser Herz, unsere Einstellung und unsere innere Zufriedenheit kann sich ändern, wenn wir Gott zu unserem Zufluchtsort gemacht haben. Diese Ruhe hat David erlebt und diese Ruhe, die David empfangen hat, weil er Gott zu seiner hohen Festung gemacht hat, veranlasste ihn, in Vers 17 zu sagen, ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln, preisen deine Güte. Denn du bist mir eine hohe Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Schaut mal, diesen Kontrast, den David hier macht. Zuerst sagt er, meine Feinde sind immer noch wie Hunde, sie lauern dort draußen und sie übernachten sogar. Und er sagt, ich aber will am Morgen deine Güte preisen. Das heißt, meine Feinde haben dort draußen übernachtet. Ich bin morgens aufgewacht. Mir ist nichts passiert und ich preise deine Güte. Er hat erlebt, wie Gott der Herrscher, wie Gott eine hohe Festung für ihn war. Die Situation hat sich nicht geändert, aber er erlebte Gott real, persönlich, aktiv in seinem Leben. Er erlebte den Schutz und die Geborgenheit Gottes. Und deswegen ist er voller Jubel und voller Dank ausgebrochen. Geschwister, das ist, was wir lernen und erleben müssen. Nicht so sehr auf die Umstände um uns herum zu schauen. Die werden sich vielleicht nicht ändern. Aber auf unseren Gott zu schauen. Und in ihm Trost, in ihm Geborgenheit, in ihm Zuflucht, in ihm Schutz zu suchen. Und wir werden es finden. Wir werden es finden. Und dann schließt er, dir, meine Stärke, will ich Psalmen singen, denn Gott ist meine hohe Festung, der Gott meiner Güte. Zum dritten Mal, meine hohe Festung. Ich wünsche mir so sehr von ganzem Herzen für mein persönliches Leben, dass ich meinen Gott nicht nur irgendwie theoretisch von der Ferne kenne, sondern dass ich meinen Gott persönlich von ganzem Herzen als eine hohe Festung kenne. Und wann kann ich meinen Gott als eine hohe Festung kennenlernen, wenn es mir gut geht? Wenn alles läuft? Wir sollten Gott preisen für die Zeiten der Drangsal, weil in diesen Zeiten allein können wir ihn als eine hohe Festung erleben. Geschwister, lasst uns nicht so blind sein wie die Gottlosen und immer meckern und murren, wenn es uns schlecht geht. Gott ist gut und freundlich, genau in diesen Zeiten, wo es uns schlecht geht, weil wir ihn dann am meisten als eine hohe Festung erleben dürfen. Und so möge Gott uns gnädig sein, diese Wahrheit nicht nur zu bejahen, sondern sie zu glauben und sie anzuwenden und umzusetzen, damit wir wirklich Gott als eine hohe Festung erleben dürfen. Amen.